Folgendes Podcast-Angebot zum zeitsouveränen Nachhören der Sendung ist möglich dank Ihrer Gebühren.
HR2 Kultur.
Funkkolleg Religion und Gesellschaft. Folge 6. Wie vernünftig ist der Glaube? Religion und Aufklärung.
Es ist für mich ein bewegender Augenblick, noch einmal in der Universität zu sein und noch einmal eine Vorlesung halten zu dürfen.
Sie gilt als eine der einflussreichsten Reden der letzten Jahre. Wohl niemand der anwesenden Zuhörer hätte sich träumen lassen, dass die Vorlesung Glaube, Vernunft und Universität, die Papst Benedikt XVI. Am 12. September 2006 im Auditorium Maximum der Universität Regensburg gehalten hat, vom Seminar für allgemeine Rhetorik der Universität Tübingen zur Rede des Jahres 2006 gewählt werden würde. Die Auseinandersetzungen über die fundamentalen Fragen, die Benedikt hier ansprach, dauern bis heute an.
Zunächst einmal sorgten die Äußerungen des Papstes zum Gewaltpotenzial des Islam für massive Verstimmungen in der islamischen Welt und für Irritation im interreligiösen Dialog. Das übergeordnete Thema seiner Ausführungen aber berührte jene neuralgischen Punkte im Selbstverständnis des Christentums, die seit der griechischen Antike unser Gottesbild und damit unser Selbstbild geprägt haben.
Zutiefst geht es dabei um die Begegnung zwischen Glaube und Vernunft, zwischen rechter Aufklärung und Religion.
Papst Benedikt spricht nicht einfach von Aufklärung, sondern von rechter Aufklärung im Sinne von richtiger Aufklärung. Was aber ist unter rechter Aufklärung zu verstehen? Der Frankfurter Religionsphilosoph Thomas M. Schmidt erläutert.
Unter rechter Aufklärung ist der Einsatz der rechten Vernunft zu verstehen. Interessant an dieser Regensburger Rede ist ja, dass der Papst betont, dass es keinen Widerspruch zwischen Glaube und Vernunft gibt. Ja, dass er sogar fordert, dass es keinen geben darf. Denn dort, wo der Glaube sich nicht auf die Vernunft, auf Argumentation, auf Rechenschaftspflicht einlegt, dort tendiert Religion, in welcher Schattierung auch immer, dazu, gewaltförmig zu werden. Also die gewaltförmige Tendenz, die vielleicht in Religion angelegt ist, kann nur gehegt werden durch Vernunft. So, nun ist aber die Frage, was versteht man unter Vernunft? Und da hat Benedikt wohl den Eindruck, dass die moderne aufklärerische Vernunft, also die empirisch ist, die kritisch ist, die den Gedanken der Selbstprüfung eingesetzt hat, die, wenn Sie wollen, eben säkular ist, die verfahrensrational angelegt ist, dass diese Art von Vernunft die Tendenz hat, das Religiöse zu zersetzen oder gewissermaßen zu schwächen, während das, was er als Paradigma einer dem religiösen, wohlgesinnten Vernunft vor Augen hat, doch eher eine klassische, griechische, antike Vernunft ist und er deshalb vor einer Enthellenisierung des Christentums ja auch eben warnt.
Wie aber unterscheidet sich genauer der klassische Vernunftbegriff von der kritischen Vernunft der Aufklärung? Während das Vernunftverständnis der griechischen Antike noch metaphysisch geprägt war, also als das Wesen der Dinge gedacht wurde, hat die Epoche der Aufklärung unter Vernunft primär ein menschliches Erkenntnisvermögen verstanden.
Nietzsche sagt, wir Aufklärer nehmen noch unser Feuer von dem Brand, den Platon entzündet hat und der auch das Christentum beseelte, dass Gott die Wahrheit, dass die Wahrheit göttlich ist. Die Aufklärung hat diese ihre eigene Voraussetzung zerstört. Und das bedeutet, was jetzt übrig bleibt, sind nur subjektive Perspektiven. Der eine sieht die Dinge so, der andere sieht sie so. Das Denken kann nicht mehr beanspruchen, uns die Wirklichkeit zu erschließen. Das würde nämlich voraussetzen, dass hinter der Wirklichkeit selbst so etwas wie ein Logos steht, mit dem das Denken korrespondiert.
Was ist unter diesem Logos, auf den sich hier der Münchner Philosoph Robert Spähmann beruft, genauer zu verstehen? In seiner Regensburger Rede gibt Papst Benedikt XVI. Eine zweifache Bestimmung.
Logos ist Vernunft und Wort zugleich. Eine Vernunft, die schöpferisch ist und sich mitteilen kann, aber eben als Vernunft. Im Anfang war der Logos und der Logos ist Gott.
Der Papst vertritt hier eine realistische Auffassung von Vernunft. Wenn wir den Begriff einer Sache haben, so haben wir ihr Wesen erfasst. Das Wesen der Dinge ist vernünftig in einem substanziellen Sinn. Auf die Konsequenzen von Benedikts realistischem Vernunftkonzept verweist der Berliner Politikwissenschaftler und Philosoph Otto Kalscheuer.
Da haben wir nicht nur einen personalen Sinn, der in diese Welt gesetzt ist, sondern wir haben auch die antike Metaphysik. Ein Kosmos, der geordnet ist von einem Logos, der gleichwohl Person ist.
Und ich glaube, hier liegt dann auch die entscheidende Differenz zwischen, wenn Sie wollen, einem voraufklärerischen und einem aufklärerischen oder einem antiken und modernen Logos-Verständnis. Versteht man diesen Logos realistisch oder substanziell? Sagt also Logos, Vernunft ist eine Substanz, die in den Dingen der Natur verkörpert ist. Oder versteht man Logos, Vernunft nominalistisch, das heißt als ein Namen? Also sind die Begriffe, die wir verwenden, zum Beispiel auch in den Naturwissenschaften, aber auch unsere politischen Begriffe, sind das Ordnungsbegriffe, die wir verwenden, um die Dinge zu benennen und in eine von uns konstruierte, aber auch verantwortete Ordnung zu bringen? Oder erfassen wir, wenn wir einen Begriff erfassen, einen Logos, wenn Sie so wollen, erfassen wir damit die substanzielle Ordnung, das Wesen der Dinge selbst. Und das scheint mir der entscheidende Streit zu sein. Also es hängt alles an einem realistischen oder nominalistischen Verständnis von Logos.
Der hier von Thomas M. Schmidt thematisierte Bedeutungswandel des Logos fand seine radikalste Ausprägung in der Aufklärung. In dieser intellektuellen Hauptströmung des 18. Jahrhunderts verlor die Theologie zunehmend den Charakter einer selbstverständlichen Leitwissenschaft. Aufklärung verstand sich primär als Autoritätskritik.
Freiheit, Selbstbestimmung, Kritik, das würde ich als drei Schlüsselbegriffe nennen. Wenn man an Aufklärung denkt im deutschen Kulturraum, denkt man natürlich an den großen Aufklärer Kant. Man denkt vielleicht an seine Schrift »Was ist Aufklärung?« und hier seine Parole, dass es darum geht, sich seines eigenen Verstandes zu bemühen und dadurch den Ausgang aus einem Stadium der Unmündigkeit zu finden. Nun fragt man sich, was ist daran das besonders Aufklärerische? Denn auch die Alten, sozusagen die antiken und mittelalterlichen Philosophen und Kulturschaffenden, haben sich ja ihres Verstandes bedient. Ich glaube, da kommt eben das zweite Element hinzu, der Gedanke der Kritik. Kritik ist eigentlich der Schlüsselbegriff für Kant. Er hat dann gesagt, wir leben in einem Zeitalter der Kritik und jeder Anspruch, der als ein legitimer Anspruch auftritt, deshalb ist die Gerichtsmetapher dafür sehr nützlich, muss sich vor dem Gerichtshof der Vernunft eben ausweisen. Und Kant nennt hier in Sonderheit vor allen Dingen die Ansprüche der Gesetzgebung, also die Ansprüche der politischen Herrscher, aber auch die Ansprüche der Religion.
Religiöse Traditionen, deren Verbindlichkeit sich bisher rein durch Geschichte und Herkunft begründete, mussten sich jetzt dadurch legitimieren, dass alle Geltungsansprüche auf ihre rationale, intersubjektiv verstehbare Plausibilität hin befragt wurden. In diesem Vernunftideal spiegelte sich der Aufstieg der empirischen Naturwissenschaften ebenso wider wie die Ausdifferenzierung politischer Herrschaft, das Autonomwerden des Rechts und nicht zuletzt die erstarkenden Kräfte des Marktes. Diese aufklärerische Rationalität, die damals als geschichtlicher Fortschritt erschien und ein neues Ethos der Wissenschaftlichkeit begründete, ist das zentrale Thema von Papst Benedikts Regensburger Vorlesung.
Im Hintergrund steht die neuzeitliche Selbstbeschränkung der Vernunft, wie es in Kants Kritiken klassischen Ausdruck gefunden hatte, inzwischen aber vom naturwissenschaftlichen Denken weiter radikalisiert wurde. Diese moderne Auffassung der Vernunft beruht auf einer durch den technischen Erfolg bestätigten Synthese zwischen Platonismus oder Kartesianismus und Empirismus, um es verkürzt zu sagen. Auf der einen Seite wird die mathematische Struktur der Materie, sozusagen ihre innere Rationalität, vorausgesetzt, die es möglich macht, sie in ihrer Wirkform zu verstehen und zu gebrauchen. Diese Grundvoraussetzung ist sozusagen das platonische Element im modernen Naturverständnis. Auf der anderen Seite geht es um die Funktionalisierbarkeit der Natur für unsere Zwecke, wobei die Möglichkeit der Verifizierung oder Falsifizierung im Experiment erst die entscheidende Gewissheit liefert.
Benedikt spielt hier auf das Erkenntnisideal mathematischer Klarheit an, wie es sich in der Aufklärung, zum Beispiel in Descartes Formulierung »clare et distincte«, als Ideal des Denkens überhaupt herausgebildet hat. Es beruht auf den Grundbestimmungen der formalen Logik, die mit ihren drei Grundsätzen, dem Satz der Identität, dem Satz vom Widerspruch und dem Satz vom ausgeschlossenen Dritten, die Vernünftigkeit unserer sprachlichen Urteile regelt. Dazu der Kölner Theologe und Religionsphilosoph Hans-Joachim Höhn.
Nun, ich finde, dass die Elementarbestimmung von Vernunft ist Widerspruchsfreiheit. Deswegen auch meine Anforderungen an die Vertreter eines religiösen Glaubens. Was man glaubt, muss man auch denken können, und zwar widerspruchsfrei denken können. Die Grundbestimmung von Vernunft, von vernünftiger Rede, wäre dann also für mich auf widerspruchsfreie Weise den Dingen auf den Grund gehen. Insofern gilt das, der Vorschlag stammt von Immanuel Kant, für die theoretische Vernunft, die fragt, wie kann ich die Welt der Phänomene, der Erscheinungen, der Ereignisse in meiner sinnlich erfahrbaren Welt in einen widerspruchsfreien Erklärungs- oder Beschreibungszusammenhang bringen.
Norbert Hörster, Rechts- und Sozialphilosoph von der Universität Mainz, ergänzt den Satz vom zureichenden Grund.
Widerspruchsfreiheit ist sicher eine notwendige Bedingung von Wahrheitsfindung in allen Bereichen. Aber Widerspruchsfreiheit ist natürlich noch nicht ausreichend. Das zeigt gerade die religiöse Frage um die Existenz Gottes. Denn widerspruchsfrei ist natürlich die Annahme der Existenz Gottes. Widerspruchsfrei ist aber auch die Annahme der Existenz von 20 Göttern oder von 100 Teufeln. Alles das ist in sich widerspruchsfrei. Also, was hinzukommen muss, ist, dass es plausible, nachvollziehbare Gründe gibt, in diesem Fall für die Existenz Gottes. Und jetzt die wichtige Frage ist, wie können diese Gründe näherhin aussehen? Und da würde ich meinen, die Gründe können nur so aussehen, dass sie von Gegebenheiten ihren Ausgangspunkt nehmen, die jedermann praktisch zugänglich sind und einleuchten, etwa den empirischen Erfahrungen und Wahrnehmungen, die wir machen.
Das Rationalitätsideal der modernen Naturwissenschaften vertraut auf die Überprüfbarkeit von Hypothesen. Diesen Umstand hat Papst Benedikt im Blick, wenn er sagt,
nur die im Zusammenspiel von Mathematik und Empirie sich ergebende Form von Gewissheit gestattet ist, von Wissenschaftlichkeit zu sprechen.
Auf diesem Weg sind die grundlegenden Naturgesetze formuliert worden. Doch kann die Gottesfrage überhaupt analog zum Gedanken eines Naturgesetzes behandelt werden? Robert Spähmann hat seine Zweifel.
Wittgenstein schreibt einmal, es ist der Aberglaube der Moderne, ich glaube sogar, er sagt die Täuschung der Moderne, zu denken, dass die Naturgesetze uns die Welt erklären. Während die Naturgesetze selbst zu dem gehören, was der Erklärung bedürftig ist. Die Naturgesetze zeigen uns die Regelmäßigkeiten in dem, was geschieht. Aber sie sind eine abstrakte Form von Beschreibung, aber nicht von Erklärung.
Auch in seiner Regensburger Rede verweist Benedikt darauf, dass dieser naturwissenschaftlich geprägte Vernunftbegriff in religiösen Fragen zu kurz greift.
Wichtig für unsere Überlegungen ist aber noch, dass die Methode als solche die Gottesfrage ausschließt und sie als unwissenschaftliche oder vorwissenschaftliche Frage erscheinen lässt.
Für Benedikt handelt es sich hier um ein verkürztes Vernunftverständnis, das in der Religionskritik der Aufklärung seinen Ursprung hat.
Also wenn man an die Religionskritik der Aufklärung denkt, so glaube ich schon, dass der Vorwurf des Obskurantismus, des Dunklen, ein guter gemeinsamer Nenner wäre, gerade auch als Gegenbegriff zur Aufklärung. Darin steckt natürlich die Lichtmetapher, Enlightenment, es möge hell werden, die Dinge mögen transparent und durchsichtig werden. Und der gemeinsame Vorwurf, in welchen Schattierungen auch immer, gegenüber die Religion, aber auch gegenüber den religiösen Institutionen, sprich den Kirchen, war immer, dort handelt es sich um Verdunklung. Die Quellen des Wissens sind unklar, die Quellen des Wissens über die äußere Natur, die innere Natur, die Quellen der Legitimierung von Herrschaft sind im religiösen Kontext unklar, dunkel. Und es ist die Aufgabe der Vernunft gewissermaßen als Fackelträgerin, um die Metapher Kants zu benutzen, Licht in dieses Dunkle zu bringen.
Nun handelte es sich bei der Aufklärung ja keineswegs um eine homogene Bewegung, sondern um ganz unterschiedliche Ausprägungen der rationalen Kritik in Deutschland, Frankreich und England.
Also die deutsche Aufklärung, kann man sagen, ist sehr moderat gewesen. Es gibt auch einige Figuren, die man vielleicht so gar nicht so kennt, wie Thomasius zum Beispiel, andere, die eher auch einen synkretistischen Anspruch hatten, also das Gebot, alles vernünftig zu prüfen, so verstanden haben, dass sie sozusagen aus allem das Beste herausholen wollten, das Vernünftige erfassen und zusammenführen wollten. Die französische Aufklärung ist natürlich ungleich, wenn man so will, aggressiver gewesen, hat also diesen kritischen Impuls besonders vehement vertreten, was natürlich eben auch politische Folgen hatte, Stichwort Französische Revolution, und hat auch, wenn man so will, dem aufklärerischen Impuls auch eine neue Metaphysik zugrunde gelegt, nämlich eine materialistische Auffassung, während die Aufklärung in England und Deutschland, denke ich, doch vor allen Dingen eine methodische Haltung war. Und hier würde ich nochmal sagen, die deutsche Aufklärung war eher moderat, abwägend, während die englische natürlich sehr stark erfahrungsbezogen, empiristisch war.
Der Religionskritik der deutschen Aufklärung ging es weder um Religionsbeschimpfung noch um Verdammung, sondern um eine Grenzziehung zwischen Glauben und Vernunft. Um die Wissenschaft vor religiösen oder religionspolitischen Übergriffen zu schützen und gleichzeitig, mit einem Wort von Immanuel Kant, zum Glauben Platz zu bekommen. An einer entscheidenden Stelle seiner Regensburger Vorlesung spielt Papst Benedikt auf die Konsequenzen der berühmten kopernikanischen Wende bei Kant an, weil die Erkenntnis sich nicht mehr nach ihren Gegenständen richtet, sondern diese sich nach den Erkenntnisstrukturen des menschlichen Subjekts richten, erfolgt eine definitive Trennung von Weltwissen und Gottesglauben.
In einer für die Reformatoren nicht vorhersehbaren Radikalität hat Kant mit seiner Aussage, er habe das Denken beiseite schaffen müssen, um dem Glauben Platz zu machen, aus diesem Programm heraus gehandelt. Er hat dabei den Glauben ausschließlich in der praktischen Vernunft verankert und ihm den Zugang zum Ganzen der Wirklichkeit abgesprochen.
Es ist symptomatisch für Benedikts Verständnis der Aufklärung, dass er hier Kant falsch zitiert. Der hatte in der Vorrede zur zweiten Auflage seiner Kritik der reinen Vernunft mitnichten von einem Beiseiteschaffen des Denkens gesprochen. Vielmehr heißt es bei Kant:
Ich musste also das Wissen aufheben, um zum Glauben Platz zu bekommen.
Der evangelische Theologe Wolfgang Huber hat darauf aufmerksam gemacht, dass Kant mit seinen Worten den Gottesgedanken keineswegs außerhalb des Denkens ansiedelt.
Und er besetzt nicht einen dadurch entstehenden vermeintlich vernunftlosen Raum durch den Glauben. Vielmehr befreit er den Gottesgedanken aus dem Einzugsbereich des Erfahrungswissens, das sich der Mittel der Beobachtung und des Beweisens bedient. So reißt Kant Vernunft und Glauben nicht etwa auseinander, sondern bahnt einen Weg dazu, dass der Gottesgedanke auch vor dem Forum der philosophischen Vernunft Bestand haben kann.
Es liegt also nahe, Kant nicht als Gegner, sondern als Verbündeten in der Frage nach der Vernünftigkeit des Glaubens zu sehen. Kants aufklärerische Religionskritik ist keineswegs antireligiös. Er ordnet Religion nur deshalb der praktischen Vernunft zu, weil er die Moralität des Menschen nicht aus der Religion, sondern aus seiner freien Selbstbestimmung begründen will.
Und da finde ich es immer als Formel hilfreich, was Kant zu Beginn seiner Religionsschrift eben sagt, dass die Moral unausweichlich zur Religion führt. Damit ist gewissermaßen, wenn man es Wort für Wort analysiert, alles gesagt. Erstens, Moral ist das erste Wort. Also der Ausgangspunkt für eine vernünftige, aufgeklärte Bestimmung der Rolle der Religion ist nicht die Natur, ist nicht die Metaphysik, ist nicht das theoretische Denken, sondern ist die Moral. Nun ist die Moral etwas, was zur Religion führt. Das heißt, die Religion ist nicht die Grundlage der Moral. Nochmal, Moral führt zur Religion. Und dann dieses kleine, nicht ganz unschuldige Wort, unausweichlich. Mhm. Das hat Kant natürlich auch geglaubt, dass es nicht in unser Belieben als Philosophen und rationale Bürger steht, religiöse Fragen zu thematisieren, sondern wenn wir einmal den Anspruch einer autonomen, aufgeklärten, moralisch-praktischen Vernunft akzeptiert haben, stoßen wir unausweichlich auf Folgeprobleme, für deren Bearbeitung die Religion zuständig ist.
Kant weist der Religion ihren angemessenen Platz innerhalb der Kompetenzbereiche menschlicher Vernunft zu. Daneben gibt es ja noch andere Sphären der Vernunft, wie zum Beispiel Politik und Wissenschaft. Religion wird also zur Sache eines sich moralisch selbstvergewissernden Subjekts. Papst Benedikt sieht in dieser Privatreligion den eigentlichen Sündenfall eines wissenschaftlich verkürzten Vernunftverständnisses.
Das Subjekt entscheidet mit seinen Erfahrungen, was ihm religiös tragbar erscheint. Und das subjektive Gewissen wird zur letztlich einzigen ethischen Instanz. So aber verlieren Ethos und Religion ihre gemeinschaftsbildende Kraft und verfallen der Beliebigkeit.
Angesichts dieser Verkürzungen, sowohl einer rein wissenschaftlichen Rationalität als auch eines ausschließlich privat verstandenen Gottesglaubens, kann Benedikt von Pathologien der Religion und der Vernunft sprechen. In dieser Frage sind sich der Philosoph Robert Spähmann und der Papst völlig einig.
Insofern meine ich, dass das Christentum heute sich eher verbünden muss mit der Tradition der Aufklärung als mit dem neuen Relativismus und der Patchwork-Religion.
Hier schließt sich der Kreis, denn mit der hier genannten Tradition der Aufklärung ist eben jene rechte Aufklärung gemeint, von der einleitend die Rede war. Sie kann angesichts des unvollendeten Projekts der Moderne keine naive Aufklärung mehr sein. Schon Horkheimer und Adorno haben in ihrer Dialektik der Aufklärung gezeigt, dass die Vernunft, dient sie ausschließlich der Entfesselung der subjektiven Kräfte, sich gegen sich selbst wenden, autoaggressiv werden kann.
Thomas M. Schmidt umreißt abschließend die Konturen einer solchen, über sich selbst wie über die Religion aufgeklärten Aufklärung.
Dieser Prozess der Selbstaufklärung der Vernunft muss nicht gegen die Religion errungen werden. Religion muss einen gewissermaßen natürlich angemessenen Ort in einer solchen Gesellschaft, in einem solchen Prozess finden. Aber Religion ist weder die einzige Quelle des Heils für die Vernunft. Religion ist nicht das einzige Medikament, an dem die irre gewordene instrumentelle Vernunft geheilt werden kann. Noch ist Religion die Quelle des Bösen, des Obskurantismus, die einer Selbstaufklärung der Vernunft über sich entgegensteht. Religion bleibt eine mögliche Ressource, eine mögliche, wenn Sie wollen, Stichwortgeber für diese Selbstheilung der Vernunft, die aber dann auch als ein vernünftiges Geschäft vollzogen werden kann.
HR2 Kultur, ermöglicht durch Ihre Gebühren.